Charles Lewinsky, sein Sohn. Ein Diogenes Hörbuch, gelesen von Samuel Streif.
»Steig hinter mir auf mein Pferd«, sagte der Herold. »Dann reiten wir zusammen zum Hof des Königs.«
Altes Märchen Teil 1 1
»Eine einzige Leiche heute«, sagte der Alte. »Die Krankheit gönnt uns nichts mehr.«
»Die Seuche geht zu Ende«, sagte der Junge.
»Wir wollen es nicht hoffen«, sagte der Alte.
Der Tote lag auf dem Rücken, die Augen offen, einer, der am falschen Ort aufgewacht ist. Er passte nicht nach Saint-Ouen, wo manche nichts haben und viele noch weniger. Alle anderen waren ausgehungert gewesen, nicht gut genährt wie der Mann, für den sie da in dem lehmigen Boden ein Loch gruben. Der falsche Körper für ein Armengrab. Wer zu essen hat, stirbt nicht allein. Ein gedeckter Tisch findet leicht Gesellschaft. Dass man seine Leiche auf der Straße gefunden hatte, bewies nicht das Gegenteil. Auch nicht, dass er nackt gewesen war. Man hatte sich an ihm bedient. Das war nur vernünftig. Einen Toten machen auch Seide und Samt nicht gesund. »Leute wie der«, sagte der Alte, »werden sonst in Särgen angeliefert.« »Nackt braucht er weniger Platz«, sagte der Junge. »Auch wieder wahr«, sagte der Alte. Die Stiele der Schaufeln kalt in ihren Händen. Der Winter schlich sich in die Stadt, wie sich die Cholera eingeschlichen hatte. Nur dass man vom Frieren langsamer starb. Ein Schluck Fusel hätte jetzt gewärmt, aber den letzten hatten sie gestern getrunken. Auch Tabak hatten sie keinen mehr. Bevor das Grab zugeschaufelt war, gab es kein Geld. »Müssen wir auf den Priester warten?«, fragte der Junge. Er bekam keine Antwort, hatte auch keine erwartet. Ein Gebet am Grab kostete einen Franc, 2 Kilo Brot. Der Tote hatte kein Geld, wenn es ihm nicht zwischen den Arschbacken steckte. Bevor sie ihn zum Grab schleppten, das war ihre Gewohnheit, stützten sie sich auf ihre Schaufeln und erfanden ein Leben für ihn. Wem die bessere Geschichte einfiel, durfte die Leiche unter den Achseln fassen. Der Verlierer musste die Beine nehmen.
»Du fängst an«, sagte der Alte. »Ich war gestern der Erste.«
»Und dann war ich dran«, sagte der Junge. »Und dann wieder du, und wieder ich, und wieder du, und wieder ich.«
6 Leichen«, sagte der Alte. »Das war ein guter Tag.«
»Es ist noch nicht Mittag«, sagte der Junge. Von der Kapelle her erklang die kleine Glocke. »Siehst du«, sagte der Junge,
»wieder einer.«
»Nicht für uns«, sagte der Alte.
»Auch das Läuten muss bezahlt werden.«
Die weißen Wolken ihres Atems stiegen senkrecht in die Höhe. Immerhin kein Wind.
»Eigentlich bin ich Pastetenbäcker«, sagte der Alte.
»Eigentlich bin ich Napoleon«, sagte der Junge. »Fang endlich an.«
40 Jahre alt.
Mehr.
»Das täuscht«, sagte der Alte. »Die Seuche macht die Gesichter älter. Du bist dran.«
»Verheiratet. 2 Kinder.«
»Und stirbt allein?«
»Die Krankheit hat sie vor ihm erwischt.« Wenn der Alte lachte, musste er husten, wirkte gelben Schleim.
»Ein Punkt für dich.«
»Du bist dran.«
»Tuchhändler. Frühstückt im Bett. Und diniert im Prokop.«
»Wie kommt so einer nach Saint-Ouen?«
»Hier sind die Bordelle billiger.«
Der Junge stieß die Leiche mit der Stiefelspitze an. An der rechten Hand hat er nur 2 Finger. Er muss falsch geschworen haben.
»Wenn einem davon die Finger abfielen«, sagte der Alte, »die Straßen wären voll davon.«
Es fing an zu schneien, und so machte ihnen ihr Spiel keinen Spaß mehr. Sie warfen den Toten ins Loch, schaufelten ihn zu, ohne entschieden zu haben, was für ein Leben er gelebt haben könnte. 2 Die Frau schrie.
Das darf euch nicht stören, sagte Professor Moscati.
Wie eine Sau beim Metzger.
Ein Arzt darf sich nicht ablenken lassen, sagte Professor Moscati.
Nicht ablenken lassen, notierte der neue Student. Sein Bleistift fiel zu Boden. Jemand hatte ihn zur Seite gerempelt. Wer vorne stand, wurde vom Professor bemerkt. Mit jedem Schrei der Frau kräuselte sich der Vorhang vor ihrem Gesicht.
Der Vorhang ist wichtig, hatte man ihnen beigebracht. Auch auf dem Gebärstuhl soll das natürliche weibliche Schamgefühl nicht verletzt werden.
Mulieris pudor.
Sie und Sie, sagte der Professor. Die beiden ausgewählten Studenten traten vor, einer mit angewinkeltem Arm, als ob er den Professor zum Tanz auffordern wolle. Aber er war dann nur der Kleiderständer für Moscatis Gehrock. Die ausgestreckte Hand des anderen wartete auf dessen Siegelring.
»Gut, dass er nicht mich ausgewählt hat«, dachte der Neue. »Ich hätte nicht gewusst, was erwartet wird.«
»Der wichtigste Sinn für einen Akkoucheur?«, fragte Moscati.
Die Studenten, die schon einmal bei einer Geburt dabei gewesen waren, antworteten im Chor:
»Der Tastsinn!«
Als der Professor der Frau in die Scheide griff, begann sie wieder zu schreien. Die Hebamme machte einen Schritt auf den Gebärstuhl zu, nahm ihn wieder zurück. Wenn der Professor unterrichtete, hatte sie sich nicht einzumischen. Moscati hatte die Augen geschlossen.
»Interessant«, sagte er.
Der neue Student stellte sich vor, wie sich die Finger des Professors in der Frau bewegten.
»Ich weiß nicht, ob ich das könnte«, dachte er. »Sie!«
Mit einer Kopfbewegung rief Moscati einen der Studenten zu sich, derselbe, der in der ersten Reihe hatte stehen wollen.
»Bitte!«
Als ob er jemandem unter einer Tür den Vortritt ließe. Jetzt hatte der Student seine Hand in der Gebärenden.
»Was stellen Sie fest?«
»Es ist schwierig, Herr Professor.
Wenn es anders wäre, hätten wir den Fall der Hebamme überlassen. Weg!«
Man hatte dem Neuen geraten, zu dieser Vorlesung ein großes Taschentuch mitzubringen. Jetzt wusste er, warum. Wenn einen der Professor drangenommen hatte, brauchte man es hinterher für die Hände. Noch drei weitere Studenten kamen an die Reihe. Keiner fand die Antwort, die Moscati hören wollte. Die Frau schrie unterdessen nur noch leise.
»Der Körper des Kindes ist zum Os Sacrum hin verdreht. Wer von Ihnen traut sich zu, das Ungeborene so zu wenden, dass eine Kopfgeburt stattfinden kann?«
Die Studenten, auch die Erfahrenen, wichen seinem Blick aus.
»Gut, dass sich keiner meldet. Das Beste, was sich erreichen lässt, ist eine Fußgeburt. Und die muss schnell vor sich gehen. Warum?«
Die Hebamme, von der es niemand erwartet hätte, wusste die Antwort.
»Weil sich die Nabelschnur zwischen dem noch nicht geborenen Kopf und der Beckenwand festklemmen kann.«
»Schade, dass Frauen keine Ärzte werden können«, sagte Moscati. »Sie scheinen der einzige denkende Mensch in diesem Auditorium zu sein.«
Die Frau auf dem Gebärstuhl versuchte etwas zu sagen, aber der Professor war jetzt ins Dozieren gekommen und ließ sich nicht unterbrechen.
»Es gibt noch einen zweiten Grund, der bei Fußgeburten höchste Beeilung notwendig macht. Manchmal beginnt so ein halbgeborenes Kind schon in der Beckenhöhle zu atmen und zieht dabei Vaginalschleim und Blut in die Atemwege, was zum Tod per Suffocationem führen kann.«
»Ich müsste mir Notizen machen«, dachte der neue Student, aber sein Bleistift war verschwunden.
»Passen Sie gut auf!«
Moscati krempelte seinen Hemdsärmel noch höher. Sein Arm, der neue Student hätte sich das nicht vorstellen können, verschwand bis über den Ellenbogen in der schreienden Frau.
»Noch lebt das Kind«, sagte der Professor. »Ich kann das Pulsieren der Nabelschnur spüren.«
Gut, dass sich jetzt alle nach vorn drängten. So konnte sich der neue Student unauffällig gegen die Wand lehnen und tief durchatmen. Er öffnete erst wieder die Augen, als er den Applaus hörte. Das Kind lebte. Während sich Professor Moscati die Hände abtrocknete, verneigte er sich wie ein Schauspieler.